Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalko und ich lade Sie heute ein zum Loungen in möblierter Landschaft bzw. in den Stadtpark, der sich ja vor allem, wenn die Sonne so scheint wie heute, auch gut als urbanes Wohnzimmer nutzen lässt. Stadtgrün, das ist unser Thema heute in der Echtzeit.
Das Wort Park bezeichnet nach den Regeln der Gartenkunst gestaltete größere Grünflächen, die der Verschönerung und der Erholung dienen.
Park hat in der Stadt von heute eine große soziale Funktion. Die einen suchen Ruhe. Andere haben Lust, sich zu präsentieren.
Chatrak Kibet hat schon viele Tiere im Park gesichtet.
Ja, bei der Wohnung.
Leoparden habe ich bisher erst zweimal gesehen.
Je mehr Pflanzenarten vorhanden sind, desto höher die Insektenvielfalt.
Wo Stadtparkbesucher hierzulande vor allem Käferchen von der Picknickdecke schnippen, genießen die Besucher des Nairobi-Nationalparks in Kenia die Aussicht auf Zebras, Giraffen und Antilopen. Aber so unterschiedlich sich Flora und Fauna auch präsentieren, und auch das schauen wir uns später gemeinsam mit zwei Landschaftsarchitekten an, überall rücken Menschen den Tieren auf die Pelle. Und so fragt man sich angesichts oft plattgetretener Grillwiesen und vertrockneter Bäume schon, ob diese städtischen Grünflächen eigentlich noch als Biotope taugen. Und mit dieser Frage beginnen wir. Susanne Balthasar hat sich für uns auf die Suche nach Tierwesen in Berlins vermutlich räudigsten Park, dem Görlitzer Park, gemacht. Klingt nach einer ziemlichen Herausforderung. War es denn so schlimm?
Also der Park ist schon schlimm. Auch die, die nicht in Berlin wohnen, haben bestimmt schon mal vom Görli gehört. So wird er hier liebevoll genannt in Berlin. Und der Görli ist ja auch als Drogenumschlagplatz immer wieder in den Medien. Und als ich da war, da gab es tatsächlich ungefähr so viele Dealer wie Bäume. Und ansonsten sieht es da so aus, wie es in dem Berliner Park so aussieht. Viel Rasen, ein paar struppige Bäume und Sträucher, alles ist ungepflegt. Viel Wildwuchs, Brennnesseln, Unkräuter und jetzt im Sommer ist natürlich alles total vertrocknet. Also schön ist es nicht, aber trotzdem knackevoll. Und am Wochenende kann man sich das dann so vorstellen wie am Strand von Mallorca. Ja, und so klingt das dann eben auch. Das, was man da im Hintergrund hört, das ist die Mucke aus den Ghetto-Blastern der Dealer. Vogelgezwitscher und Grillenzirpen hört man da eigentlich nicht.
Also ganz eindeutig kein Naturreservat, das ist sehr deutlich geworden. Heißt das denn dann auch, dass da wirklich jetzt gar nichts mehr lebt? Also an Wildtieren oder an Kleinstlebewesen vielleicht auch?
Auf den ersten Blick sieht man erstmal nichts, aber ich wollte es dann doch ganz genau wissen und deshalb habe ich mich mit Jens Esser getroffen. Der ist Biologielehrer und Entomologe, also Insektenforscher und auch Vorsitzender der Entomologischen Gesellschaft Berlin. Ein sehr versierter Insektenkenner also. Und für die Stadt Berlin hat er vor einiger Zeit die Tierwelt im Görlitzer Park untersucht. Und der Mann kennt auf jeden Fall die richtigen Stellen.
Einfach mal auf die Wiese und alles aufscheuchen.
Also Sie treten jetzt Ihre Füße immer genau so nach vorne. Ich mache das jetzt auch mal mit. Also ja, genau. Dann scheuchen wir die auf.
Mehr als zwei. Genau. Also ich sehe hier ab und zu mal eine kleine Zikade wegspringen. Da, also winzig klein, das ist nicht so verlockend. Eine Fliege sehe ich, eine Biene sehe ich.
Da muss man aber auch drauf trainiert sein. Ich habe jetzt überhaupt nichts gesehen.
Ja, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig üppig.
Ja, vor allen Dingen total klein. Das hat aber auch noch einen anderen Grund, dass wir da so wenig gesehen haben. Ich habe nämlich gelernt, dass die meisten Viecher sich um diese Jahreszeit eigentlich schon verabschiedet haben.
Die sind ja nicht weg, die Tiere. Ne? Die sind jetzt in irgendeinem Entwicklungsstadium, entweder als Eilarve, Puppe oder fertiger Käfer oder je nachdem, was für ein Insekt es ist. Und möglicherweise im Bodenversteck warten schon auf ihre nächste Saison im nächsten Jahr. Also es gibt viele Arten, die schon im Hochsommer in den Winterschlaf geben zum Beispiel.
Und Jens Esser, der war ganz zuversichtlich, dass wir noch was finden, denn dass der Görli so räudig ist, das hat aus seiner Sicht auch Vorteile.
Vielfalt ist Lebensqualität, also bezogen auf Tiere jetzt vor allem. Und tatsächlich, je mehr Pflanzenarten vorhanden sind, vor allem heimische Pflanzenarten, je größer das Blütenangebot, je größer das Strukturangebot, also Laub, Totholz, alte Bäume, junge Bäume, desto höher die Vielfalt, mal so ganz pauschal.
Okay, und ganz pauschal gesagt, der Gärtner darf also nicht zu viel aufräumen.
Genau, in Berlin haben wir ja stellenweise die erfreuliche Situation des Pflegenotstands, dass man also nicht hinterherkommt aus finanziellen oder personellen Mitteln. Also so ein mehr oder weniger gepflegtes Wildgrün entlang von Straßen oder in öffentlichen Grünanlagen zu sehen ist. Für Insekten ist das natürlich ein Glücksfall, ne, weil die sich da ungestört entwickeln können.
Ja, also das, was du ja jetzt am Anfang als ungepflegt oder auch räudig bezeichnet hast, das ist eigentlich der perfekte Lebensraum für Tiere und Pflanzen, weil es eben naturnah ist.
Also perfekt ist natürlich zu viel gesagt, dafür ist der Nutzungsdruck zu enorm, so nennen das die Fachleute. Es nützt halt auch nicht viel, wenn man verwilderte Gehölzsäume hat. Also wir haben da auch viele Pflanzen gesehen an unserer nächsten Station. Da wuchsen Schafgarbe, Schwarznesseln, Rosen, Rauken. Also da gab es schon Wildwuchs, aber da stapfen dann eben auch regelmäßig die Dealer ins Gebüsch, um da ihre Tütchen zu verstecken und dann wuseln da die Hunde rum und die Parkbesucher gehen dahin, um da mal pullern zu gehen in den Büschen. Und das ist für die Tiere ist das zu viel Betrieb. Aber der Insektenforscher, der weiß sich natürlich zu helfen und Jens Esser hat ein Käfersieb dabei gehabt. Das ist so ein Leinensack, da ist in der Mitte ein Sieb drin und unten ist der Sack dann zugeschnürt und mit ein bisschen Glück, wenn man das Sieb, kommt unten die feine Erde raus und eben auch die feinen Tierchen.
So, also ich nehme jetzt hier diese spärliche Streulaub vom letzten Jahr, schmeiß das oben in dieses Sieb. So, jetzt schüttel ich das alles durch. So, jetzt kommt das Grobe wieder raus. Jetzt habe ich hier noch so eine hübsche Wanne im Rucksack. Teil, das ist eigentlich eine Muffin-Backform, aber darin kann man gut auslesen und sie passt wunderbar in den Rucksack. Da kommt das Durchgesiebte jetzt rein. Den Sack wieder öffnen unten.
Ich sehe jetzt ganz viel Dreck. Ja. Sehen Sie auch schon Tiere?
Ja, ich sehe eine winzig kleine Staublaus.
Und damit ich die auch sehen kann, haben Sie da eine Lupe oder wie machen Lupe, Sie diese ja. ganz kleinen Tierchen? Sichtbar.
Sie habe ich auch eine Lupe.
Eine Staublaus. Ja, die hatten wir auch schon im Museum in der Echtzeit vor ein paar Wochen. Da war die Staublaus auch schon unterwegs. Die scheint ja überall zu sein. Aber wenn man jetzt mal so ganz ehrlich ist, so Staublaus, Zikade, Biene, das war jetzt so das, was ihr gefunden habt. Das ist jetzt noch nicht wirklich eine Artenvielfalt, oder?
Naja, also das muss man dann ins Verhältnis setzen. Also bei der Untersuchung des Görlitzer Parks, da wurden ja immerhin knapp 200 verschiedene Insektenarten gefunden. Und dann kommen noch ein paar Vogelsorten dazu und Fledermäuse. Das ist allerdings auch für einen Park nicht so toll, aber es ist mehr, als man erwartet hat. Dass es da nicht so viele Tiere gibt, das hängt auch damit zusammen, dass der Park relativ neu ist. Also da gibt es dann wenig alte Bäume, die viele Tiere ja als Lebensraum brauchen. Und wie in jedem Park wird morsches Holz sofort abgeschnitten, morsche Äste, damit sie den Leuten nicht auf den Kopf fallen. Es gibt natürlich viel weniger Pflanzenarten als in der Natur. Und es gibt, wie inzwischen in fast allen Berliner Parks, auch fast keine Blüten, weil Blumen teuer sind und die Parkverwaltung oder das Grünflächenamt, die können sich das nicht mehr leisten, Blumen zu pflanzen in Berlin.
Das ist wirklich deprimierend.
Und naja, dann ist der Park natürlich auch noch klein, in der Innenstadt entsprechend voll. Und Jens Esser, der hat hier aber trotzdem mal eine entomologische Sternstunde gehabt und eine spektakuläre Entdeckung gemacht.
Eine Schwarzkäferart, die sich im Holzmulm oder morschem Holz entwickelt. Und deren bekanntes Vorkommen beschränkt sich bisher auf den Balkan, also Kroatien, so die Ecke. Und die kann nicht fliegen. Da ist jetzt die große spannende Frage, wie sind die hergekommen? Es ist der einzige Fund weit und breit, also ganz Deutschland bis runter nach Kroatien, sind keine anderen Vorkommen bekannt, außer eben dieses hier im Görlitzer Park. Und es ist also nach wie vor ungeklärt, wie die Tiere hier hingekommen sind.
Ja, spektakulär.
Genau.
Also im Görli gibt es also wirklich noch etwas zu entdecken.
Auf jeden
Aber
Fall.
Aber wenn man das jetzt mal in der Gesamtheit betrachtet, scheint das Ökosystem dieses Parks doch ziemlich gestört zu sein.
Ja, also das ist schon gestört. Und natürlich nicht nur das Ökosystem in diesem Park. Also die Städte haben ja eigentlich alle dieselbe Situation. Die haben Zuzug, die Brachflächen werden zugebaut und die Lebensräume werden immer kleiner. Und so war das auch übrigens im Görlitzer Park. Der war nämlich bis in die frühen 90er Jahre auch noch eine Brache. Ganz früher war da der Görlitzer Bahnhof. Und zu Brachezeiten, da gab es hier auch noch deutlich mehr Insekten.
Macht denn die Stadt Berlin überhaupt gar nichts? Also das Einzige, was die ja für die Artenvielfalt zu tun scheint, ist, dass sie ihre Parks aus Geldmangel irgendwie nicht pflegt.
Ja, also es gibt ja zumindest schon mal diese Analyse, an der auch Jens Esser mitgewirkt hat. Also man kennt die Probleme. Ein Masterplan scheint sich aber daraus nicht ergeben zu haben. Also vielleicht eine Politik der kleinen Schritte, wenn man es mal positiv formulieren möchte. Was so ein Park für Möglichkeiten hat, das kann man aber auch im Görli sehen. Da gibt es nämlich ganz versteckt ein kleines Biotop. Das ist ein Teich, der ist dann auch abgesperrt zum Schutz der Pflanzen, der eben auch etwas selteneren Pflanzen, die die Spezialisten unter den Tieren brauchen. Also das sind die, die sich nicht so gut anpassen können.
Und hier, wir haben hier eine Auswahl von Pflanzen, wo natürlich auch einige dabei sind, die für bestimmte Insekten essentiell sind. Also hier zum Beispiel die Sumpfschwertliege. Da gibt es zum Beispiel einen Blattkäfer, der daran lebt, und eine Rüsselkäferart. Die brauchen diese Pflanze und die kommen hier auch vor. Ja, wenn man sowas hat, dann hat man schon gleich wieder zwei Arten mehr. Ne? Wenn die Pflanzen fehlen, dann sind die eben nicht da, logischerweise.
Ja, ist also eigentlich recht einfach, dieser Zusammenhang zwischen Pflanzen und Tiersterben. Und die wenigen Tiere, die es da gibt im Görlitzer Park, das sind dann schon so Überlebenskünstler, kann man sagen, oder?
Ja, das sind dann meistens sind das so Standardtiere, die sich auf alles einstellen können. Eben auch die du auf dem Balkon hast und die eigentlich überall sind. Ne? Aber deshalb sterben ja auch so viele Tiere aus.
Vielen Dank, Susanne, für deinen scharfen Blick. Die möblierte Landschaft, unser Thema heute in der Echtzeit, die möblierte Landschaft, sie braucht ja jemanden, der sich diese Möbel ausdenkt und auch dahin stellt, der also die Landschaft gestaltet und einrichtet. Menschen wie Bernd Josten und Felix Schwarz zum Beispiel, Geschäftsführer des Landschaftsarchitekturateliers Leudel. Ein Atelier, das von sich reden machte, zum Beispiel mit der Planung und Ausführung des Berliner Lustgartens oder des Parks am Gleisdreieck. In diesem Jahr bekam Leudel den Deutschen Landschaftsarchitekturpreis 2019 für die Gestaltung des Barkenparks in Hamburg verliehen. Bernd Josten und Frank Schwarz sind also zwei ausgewiesene Experten, das kann man so sagen, in Sachen Wohnzimmer in Grün. Und sie sind jetzt bei mir im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Vielleicht zunächst mal die Frage, Park als städtisches Wohnzimmer, ist das denn überhaupt ein Ziel von Ihnen, das zu erreichen?
Ja, also ich würde das schon unterschreiben. Park hat, denke ich, so in der Stadt von heute eine große soziale Funktion. Wohnraum wird immer knapper, auch so die Wohnverhältnisse werden ja tendenziell wieder beengter. Und da spielt der Park als Raum, wo man sich trifft, wo man auch leben kann, eine zunehmend große Rolle. Und denke, das ist auch seine Aufgabe oder die Funktion, die er zu erfüllen hat, die wir mit unseren Anlagen auch unterstützen wollen.
Was braucht man denn dafür, um den Park zu einem Wohnzimmer zu machen?
Naja, im Park am Gleisdreieck haben wir zum Beispiel ja auch viele Anwohner gehabt, die ihre Wünsche hatten und die sich aktiv so in den Planungsprozess und Bauprozess einbringen wollten und auch teilweise den Park sozusagen für eigene sportliche oder spielerische Aktivitäten zu nutzen.
Also Sport, Spiel.
Oder auch Gärtnern. Also es gibt da ja auch verschiedene Flächen, wo Leute unterschiedliche Gemüse anbauen, aber auch Beachvolleyball, solche Sachen halt.
Und worauf muss man da als Planer achten? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es gab Bürgerbeteiligung, also man muss die Anwohner möglichst mit einbinden. Was ist noch zu beachten?
Na, zu beachten ist natürlich, dass es ein sehr vielfältiges Angebot ist, weil die Interessen der Leute sind natürlich sehr unterschiedliche. Die einen suchen Ruhe oder Zurückgezogenheit oder auch vielleicht das Naturerlebnis. Andere haben Lust, sich zu präsentieren in so einem Park. Ist ja vielleicht auch fast schon sowas wie eine Börse manchmal zwischen den Menschen. Und ich denke, so die Schwierigkeit oder die Anforderung besteht darin, möglichst viele dieser Aspekte in einem Park umzusetzen. Also dass für jeden was dabei ist, dass jeder seinen Ort findet, ohne dass es beliebig wird.
Sie haben die Anwohner mit eingebunden. Gab es da auch überraschende Fragen und Bedürfnisse, die da geäußert wurden?
Ja, das gab es natürlich. Es war im Park am Gleisdreieck, muss man sagen, auch ein ziemlich kontroverser Prozess. Also die Meinungen von uns und auch der Verwaltung mit zum Teil der Anwohner haben sich nicht immer gedeckt.
Was hat Sie denn überrascht? Mal ein Beispiel.
Es gab so ein bisschen die Tendenz, bestimmte Flächen so aus der allgemeinen öffentlichen Parknutzung ein bisschen rauszunehmen und ich sag mal so eine Halbprivatisierung zu machen. Also was so Gärtnern angeht, ist ja auch im Moment ein sehr attraktiver oder ein sehr gewünschter Aspekt, wo man natürlich sagen muss, öffentliche Flächen werden dann ein Stück weit der Nutzung entzogen beziehungsweise einer relativ privaten Nutzung zugeführt. Also so diese dieser Wunsch nach Aneignung der Flächen innerhalb des Parks aus der Bevölkerung, der, würde ich sagen, war relativ stark und hatte ich so auch nicht erwartet.
Man könnte natürlich auch sagen, es ist ein Wunsch nach Interaktion mit der Natur oder auch ein Wunsch nach mehr Wildnis und nach mehr Tieren, Flora, Fauna. Würden Sie das als einen Trend beschreiben?
Ja, ich denke schon, dass dieses Natur erleben wollen, entdecken wollen, dass das auch in den neuen Parks entstehen muss, weil man hat so sein reglementiertes Leben in der Stadt und es ist ja von auch in Berlin, man braucht schon einiges, um sozusagen in die direkte Natur zu fahren. Von daher sind diese Parkanlagen auch dazu geeignet, sowas anzubieten. Und am Gleisdreieck war es ja auch vorhanden. Also es gab ja sozusagen über 50 Jahre gewachsene Natur auf diesen Brachflächen oder Wildnis. Und die hat ja auch dazu beigetragen, dass wir ein Konzept entwickeln, wo diese Wildnis halt einerseits eine Kulisse ist, weil sie ist auch teilweise nicht betretbar. Es sind ja auch Naturschutzflächen. Also Wildnis auf der einen Seite und so eine Parkgestaltung mit einem Anspruch von Natur auch auf der anderen Seite kombiniert.
Also Sie haben die Wildnis auf eine Art und Weise inszeniert auch in der Parkgestaltung.
Ja, ich würde sagen, dass das eigentlich das Ziel war, die Wildnis zu inszenieren oder auch erlebbar zu machen, aber gleichzeitig schon auch ganz deutlich so einen neuen Layer des modernen Parks draufzulegen. Also so die Art der Wegeführung, die Materialien, die wir verwendet haben, die sollten natürlich schon auch sehr markant sein und sehr deutlich sein und nicht nur bewahren und zeigen, was da ist, sondern schon auch so eine ganz bewusst neue Gestaltung, neue Schicht dazu bringen.
Und wie sieht denn das dann aus, das Neue?
Na, das Neue ist in dem Fall, dass es eine, also sehr konsequent eine große offene Mitte gibt, die benutzbar ist für Spielen, für Sport machen, für Lagern und sehr dichte bepflanzte Ränder. Und diese Ränder sind von den Wegen eingefasst und die sind sehr geradlinig und folgen jetzt nicht einem Schema, die man sich vielleicht von Natürlichkeit vorstellt. War auch ein sehr diskutierter Aspekt innerhalb dieser Bürgerbewegung. Aber für uns hat eben dieses Gelände auch neben der Natürlichkeit einen ganz anderen Aspekt, diesen Aspekt des ehemaligen Güterbahnhofs, der ja sehr, sehr rau war, sehr hart war. So, und auch diesen Aspekt wollten wir in dem Park darstellen und da fanden wir das Gestaltungsmittel eben dieser geraden Wegen, dieser sehr eindeutigen Wegebeziehungen angemessen.
Kommen wir vielleicht mal zu einem Thema, das Sie sicherlich umtreibt als Landschaftsarchitekten, nämlich das Thema Klimawandel. Da gibt es ja auch so verschiedene Ansätze. Es gibt einmal die Diskussion, dass man sagt, man soll viel mehr heimische Arten wieder zurückholen in die Parks und nicht so viel exotische Pflanzen, weil die Insekten damit nicht klarkommen. Auf der anderen Seite könnte man ja auch argumentieren, durch den Klimawandel wird sich das eh verändern. Wie gehen Sie damit um? Was für Pflanzen holen Sie in Ihre Parks dazu, die da vielleicht nicht schon da waren?
Ja, also wir haben da keine so ganz festgelegte Meinung. Also ich denke, das ist ein ja wirklich ein sehr kompliziertes Thema. Ganze Universitätszweige forschen ja so an diesen Fragen. Aber es ist natürlich schon zu beobachten, dass viele von den heimischen Arten so mit dem wandelnden Klima, mit den wandelnden Temperaturen Schwierigkeiten haben. Ist natürlich auch wichtig, diese heimischen Arten oder die heimische Flora und Fauna dort zu schützen. Also wir haben da keine ganz festgelegte Meinung, machen es so ein Stück weit auch von den Standortbedingungen abhängig, die wir vorfinden an den unterschiedlichen Stellen, diskutieren das dann auch mit den Bauherren, die natürlich da auch ganz unterschiedliche Ansätze haben. Also es gibt Städte, die wirklich nur heimische Arten verwenden wollen. Es gibt wieder Kommunen, die sagen, sie haben nicht genug Pflegemöglichkeiten, sie wollen sehr robuste. Also die Haltungen sind da sehr unterschiedlich und ein Stück weit achten wir dann auch darauf, was der jeweilige Auftraggeber dort für eine Haltung vertritt.
Für Sie spielt ja bestimmt auch die Ästhetik eine große Rolle. Es gibt ja auch nicht heimische Arten, die besonders schön vielleicht aussehen.
Auch das.
Ich würde sagen, dass genauso wie, man hört das ja gerade aktuell überall, genauso wie man über den Umbau des Waldes denkt oder den Umbau der Landwirtschaft, genauso müssen wir auch darüber nachdenken, wie in den Städten diese Funktionen von Artenschutz und Artenvielfalt hergestellt werden. Dafür sind dann auch Grünanlagen da, dafür sind Parks da, dafür sind aber auch Häuser da, Vertikalbegrünung, Dachbegrünung etc. Also das sind ja auch Themen. Wir machen ja nicht nur Parks, sondern wir sind ja immer auch ganz eng mit städtebaulichen oder architektonischen Fragen verbunden. Und da haben wir genauso eine Aufgabe wie Förster oder Landwirte halt.
Letzte Frage. Wir leben in sich immer mehr verdichtenden Städten. Menschen haben oft große Wege zurückzulegen, wenn sie zur Arbeit fahren. Deswegen gibt es ein großes Bedürfnis nach dem Homeoffice, vielleicht auch nach dem Parkoffice. Wie sieht das da aus? Müssen Sie auch diesem Bedürfnis nach Arbeiten im Park in irgendeiner Form entsprechen? Und ist das ein Thema?
Ja, wir arbeiten ja gerade auch an der Nachnutzung vom Flughafen Tegel. Das gibt also so einen eigenen Stadtteil, wo sehr viele neue Arbeitsplätze entstehen. Und da ist auch der Wunsch der Senatsverwaltung bzw. des Bauherrn, Arbeitsplätze im Freien anzubieten, also im Park integriert, verschiedene Sitzmöglichkeiten, die müssen dann natürlich teilweise auch Schatten gespendet werden. Und das sind so Herausforderungen, Fragen, die jetzt in den neuen Parkanlagen immer weiter entstehen.
Aber da muss man schon noch ein bisschen weiter denken, als nur einfach Tisch und Stuhl in die Landschaft zu stellen.
Ein Anschluss, ne? Braucht man noch.
Na, die Verortung ist natürlich immer eine Frage. Also wo werden solche Sitzmöglichkeiten genutzt? Aber ich denke, diese Fragen sind vielleicht auch noch überhaupt so, wie weit zieht die Digitalisierung auch in öffentliche Grünanlagen ein? Die Diskussion wird, denke ich, irgendwie immer größer werden. Für mich ist das noch nicht wirklich ein Bestandteil von Parks, diese Digitalisierung. Aber man wird sehen, wohin da die Reise geht.
Über Wohnzimmer im Grünen und vielleicht auch demnächst Arbeitsplätze im Grünen sprach ich mit Bernd Josten und Felix Schwarz vom Landschaftsarchitektur Atelier Leudel. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wir danken auch.
Ja, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Yeah. Aha. Wer will mir was, wenn ich in jede Ecke pass? Und was ist der Sinn, wenn ich bald ausgestorben bin? Wie kriegt man Brot, sind alle Bäcker morgen tot? Und wo ist der Osten, wenn Piroggen Dollar kosten? Wozu hast du Lust, wenn du Kapitalist musst? Wie lang machst du weiter, wenn du weißt, du hast noch einen Termin? Mit einer Flasche Medizin, wozu diese Fantasien? Hab ich zu laut geschrien, oder wo ist meine Stimme? Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Es ist verrückt, normal zu sein. Es ist zu spät, pünktlich zu sein. Es ist albern, ernst zu bleiben.
Hey. Grip. Wie? Raus.
Oh, Sie niesen viersilbig.
Ich niese achtsilbig.
Achtsilbig?
Unmöglich.
Penicillin abkömmling.
Wahnsinn.
Irre.
Gibt's doch nicht.
Glückwunsch.
Der nächste bitte.
Wir kehren zurück in den Park, der uns ja heute in der Echtzeit beschäftigt. Dass es um die Pflege und die Instandhaltung dieser wertvollen Flächen nicht immer zum Besten steht, das haben wir ja eben schon gehört. Auch, dass sich die Nutzer oft mehr Freiraum und Platz für eigene Gartenexperimente wünschen, also mitgestalten wollen. Wie so etwas aber dann aussehen kann in der Realität, das probiert man gerade im Berliner Stadtteil Britz aus. Ein urbaner Waldgarten soll hier entstehen. Und was das sein soll, darüber klärt jetzt Magdalena Bienert auf.
Am Rande des Britzer Gartens, der zur Bundesgartenschau Mitte der 80er Jahre im Berliner Süden entworfen wurde, wird seit einem Jahr Pionierarbeit geleistet. Auf einer erstaunlich freien Fläche von 27.000 Hektar sollen neben Kleingartenparzellen auch 5.000 Hektar für einen Gemeinschaftsgarten vorbereitet werden. Landschaftsplanerin und Wissenschaftlerin Jennifer Schulz ist Initiatorin des Projekts.
Ein Waldgarten erstmal an sich ist ein Garten, der den Wald in seiner Struktur nachahmt. Und urban heißt demzufolge, dass es irgendwo mitten in der Stadt stattfinden soll. Was die Fläche auszeichnet, ist also die Weite, die man sieht. Es sind nur wenige große Bäume dazwischen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt für einen Waldgarten nicht unbedingt erstmal abholzen wollen. Das wollen wir auf gar keinen Fall, sondern es soll ja eine biologische Aufwertung bringen.
Noch ist vom Wald nicht viel zu sehen. Erst in anderthalb Jahren soll hier mit der Anpflanzung begonnen werden. Überhaupt der Begriff Wald ist etwas irreführend, denn es wird keine Nadelhölzer geben, sondern, so die Idee eines Waldgartens, vor allem viel, viel Essbares. Was Jennifer Schulz erzählt, klingt nach wachsendem Wochenmarkt.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Wir nehmen die Baumschicht aus Obstbäumen, die Strauchschicht aus Beerensträuchern, die Krautschicht aus Gemüse und Kräutern und schon hat man den Wochenmarkt eben, wo man an allen Schichten essbare Pflanzen oder Pflanzen, die eben Früchte tragen, anbaut.
Durch diese Mehrschichtigkeit der verschiedenen Pflanzen kann viel Wasser gespeichert werden und sämtliche ökologischen Prozesse eines Waldes in Gang setzen. In Amerika oder England gibt es schon sogenannte Urban Food Forests oder in Brasilien urbane Landwirtschaftsflächen, die Menschen in Rio ernähren. In Berlin geht es neben den ökologischen Aspekten vor allem auch darum, über Ernährung aufzuklären und eine Gemeinschaft zu stärken. Der Wald wird nicht von der Stadt angelegt und gepflegt, sondern allein von engagierten Bürgern, die anfangs noch Unterstützung durch ein Expertenteam erhalten.
Wir sind ja gerade mitten in einem Beteiligungsprozess und wir sind eigentlich von Anfang an überrascht, dass alle Menschen, die gekommen sind, von Anfang an gesagt haben, wir wollen einen Garten, der offen ist für die Öffentlichkeit. Also nicht so dieses meine Parzelle, meine Ecke, sondern wir möchten dann einen Austausch mit der Öffentlichkeit haben, wir möchten Umweltbildung machen. Auch beim letzten Workshop war die Frage, wie macht man das mit der Pflege, der Ernte, was ist, wenn Leute dazukommen und sich bedienen, stellt man Schilder auf, gibt es Ecken, die trotzdem privater sind. Da haben natürlich Menschen ganz unterschiedliche Wünsche und wir versuchen das jetzt eben gerade auszuhandeln.
Manfred Hopp ist Geschäftsführer des Bezirksverbands Berliner Süden der Kleingärtner. Auf der Fläche seines Vereins entsteht dieses Realexperiment der Uni Potsdam. Hopp war von Anfang an ein Befürworter dieser Idee.
Wir müssen, ich sage immer, Kleingarten neu erfinden. Also das klassische Kleingartenwesen, wie wir es kennen, das wird sich in den nächsten Jahren ändern.
Für viele sei die eigene Parzelle längst zu zeitintensiv oder zu teuer. Gemeinsames Gärtnern dagegen wird immer populärer, gerne auch auf größeren Flächen. Manche wünschen sich alte Obstsorten, andere einen Schwimmteich. Alles lässt sich natürlich nicht realisieren. Was in Britz umgesetzt wird, entscheiden derzeit 20 bis 30 enthusiastische Hobbygärtner. Finanzielle Unterstützung kommt vom Bundesamt für Naturschutz und vom Land Berlin. Wer später Teil der Waldgartengemeinschaft werden möchte, zahlt ungefähr den normalen Mitgliedsbeitrag des Kleingartenvereins von 80 Euro pro Jahr. Interessenten dafür gibt es genug, sagt Manfred Hopp.
Wir haben immer wieder, gerade hier in Neukölln, die Anfragen, habt ihr nicht einen Garten, wo kein Häuschen draufsteht? Wir haben nicht das Geld, um das jetzt die Entschädigung zu zahlen. Wir wollen eigentlich nur Gärtnern. Der eine Grund, der andere Grund ist, dass viele Menschen sagen, ja, wir würden gerne gärtnern, aber wir wissen nicht, wie lange wir in Berlin bleiben.
Das Berliner Projekt ist das erste dieser Art und wird auch wissenschaftlich begleitet. Die Untersuchungen werden als Publikation erscheinen. Workshops an weiteren möglichen Standorten laufen schon. Der urbane Waldgarten soll schließlich Schule machen. Auch in Kassel ist bereits einer geplant.
Mit dem urbanen Waldgarten quasi das Kleingartenwesen auf den Kopf stellen, klingt in jedem Fall nach einem spannenden Projekt. Als wir unsere Korrespondentin Antje Diekans gefragt haben, in welchem Park sie sich denn in Nairobi am liebsten aufhält, da musste sie ein bisschen überlegen. Es gibt nämlich ganz schön viele Parks in der Stadt, den Jivanji Garden zum Beispiel, berühmt für die vielen Hobbyprediger, die in der Mittagspause gern Büroarbeiter unterhalten oder auch nerven. Oder der Uhuru Park, der mit Zuckerwatte, Karussells und Riesenrutschen punkten kann. Entschieden hat sich Antje Diekans am Ende aber nicht für Rummel, sondern für Zebras, Giraffen und Antilopen. Und zwar echte. Zwischen denen kann man in Nairobi nämlich auch ganz gemütlich picknicken.
Früh morgens im Nairobi-Nationalpark. Das Auto ruckelt über die holprigen Pisten. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Die Luft ist klar und frisch. Wenn der Motor aus ist, sind nur die Vögel und der Wind in den Sträuchern zu hören. Das ist die Zeit, zu der Shadra Kibet am liebsten im Park ist.
It's quite peaceful. And you're just surrounded by wildlife.
Es ist friedlich und du bist nur von Natur und Tieren umgeben. In der Stadt ist es hektisch. Wenn man hier wenigstens ab und zu hinkommt, findet man innere Ruhe. Der 34-Jährige ist ein regelmäßiger Besucher. Etwa einmal im Monat, vor allem am Wochenende, beginnt er hier den Tag. Das Besondere an diesem Schutzgebiet ist, es liegt nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt von den ständig verstopften Straßen der kenianischen Hauptstadt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so etwas. Freilaufende Löwen, quasi nur knapp neben dem Highway. Shadra Kibet hat schon viele Tiere im Nairobi-Nationalpark gesichtet. Leoparden habe ich bisher erst zweimal gesehen. Es ist schwer, sie auszumachen. Aber ich habe Löwen gesehen, Nashörner, Nilpferde, Impalas und Gazellen. Auch Büffel natürlich, Giraffen und nicht zu vergessen Zebras. Es gibt Picknickplätze, an denen man mitten in der Natur frühstücken kann. Das macht an diesem Morgen auch eine Gruppe junger Frauen und Mädchen. Sie kommen aus Kibera, dem größten Slum in Nairobi. Eine Hilfsorganisation hat den Ausflug bezahlt, erzählt eine von ihnen. Wir sind gekommen, um die wilden Tiere zu sehen. Manche von uns kennen sie nur aus dem Fernsehen. Hier stehen sie uns direkt gegenüber. Vorbei an vielen Zebras und Antilopen geht es weiter bis zu einem Fluss. Ranger mit Gewehren warten hier, um Parkbesucher bei einem Spaziergang zu begleiten. Der Führer weiß genau, wo er halten muss. Auf der anderen Seite des Wassers liegt ein Krokodil, etwa 4 Meter lang. Wenn du es störst, verschwindet es, aber das wollen wir nicht. Es soll selbst entscheiden, wann es woanders hin will. Eigentlich sind hier auch oft Nilpferde zu sehen, nur heute nicht. Sonst sind immer welche hier, aber jetzt hat es zu wenig geregnet und sie sind dahin weitergezogen, wo mehr Wasser ist. Störend in der ganzen Idylle ist eine Eisenbahnbrücke im Hintergrund. Finanziert zum Großteil mit Geld aus China, führt eine Bahnlinie mitten durch den Park. Auch die Häuser der ständig wachsenden Metropole Nairobi rücken immer näher an die Natur. Die Stadt nimmt die Wildnis in die Zange. Für Parkliebhaber Shadra Kibet sind diese Entwicklungen ein Grauen. Er hofft, dass sein besonderer Ausflugsort noch lange erhalten bleibt. Der Nairobi-Nationalpark ist ein einzigartiger Platz. Jeder sollte seine Kinder hierher bringen. Sie müssen wissen, was hier verloren gehen kann. Sonst haben sie keinen Grund dafür zu kämpfen. Für Ruhe, viel Natur und Wildnis mitten in der Stadt.
Ein Park, um den viele Großstädter die Bewohner Nairobis wohl beneiden.
Klassik drastisch. Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow und Axel Ranisch.
Und heute haben die beiden Nerds Modest Mussorgsky im Gepäck, ein Komponist, der zwar ein recht übersichtliches, dafür aber ein ziemlich eindrucksvolles Werk hinterlassen hat. Und zu dem gehört auch ein etwas unheimlicher Liedzyklus für Gesang und Klavier.
David, es wird mollig.
Es wird mollig intensiv.
Es wird mollig intensiv.
Oh mein Gott.
Russisch. Ja, Modest Mussorgsky. Also wenn ich das Leben eines Komponisten, und ich will das schon lange, verfilmen möchte, dann bitte das Leben von Modest Mussorgsky.
Ja.
Der bewegt mich so sehr.
Kurz, aber intensiv.
Ja, er hat alles, was man braucht. Er hat künstlerischen Misserfolg, unerfüllte Sexualität und Alkohol.
Ja, und das in rauen Mengen, ja.
Ja. Ja, eigentlich hat alles sehr gut angefangen. Ist eigentlich der Spross einer alten Adelsdynastie.
Sah wahnsinnig gut aus. Also smarter Junge.
Ja, wirklich gut gekleidet, Militärakademie. Ja. Ist an der litauischen Grenze unmittelbar an zwei von alten Bäumen umsäumten, sagenumwobenen Seen geboren worden. Hatte
wow.
Eine obsessive Beziehung zu seiner Mutter. Also er war wirklich ein richtiges Mama-Kind.
Ja.
Und umso schlimmer war es, als er sie verloren hat. Also mit 26 Jahren ist Mama gestorben und das hat er nur kaum ausgehalten. Mit dem Saufen hat er den allerdings schon viel früher angefangen.
In der Kadettenschule, also ja. Das war klar. Das ist ja die Armee, ja.
In diesem Jahr, im Todesjahr seiner Mutter oder auf den Toden, gab es tatsächlich bei ihm auch das allererste Mal diese Delirium Tremens Erscheinungen, die eigentlich schon für einen langen Alkoholismus sprechen.
Ja, absolut.
Nichtsdestotrotz, trotz des Alkohols, trotz der unerfüllten Sexualität, die er gehabt hat, trotz all dieser widrigen Umstände war er ein genialer Komponist und es haben auch alle so gesehen.
Ja.
Also seine Freunde, wir haben bei Borodin schon mal über das mächtige Häuflein gesprochen, es ging letztendlich darum, die Musik des Volkes in die Konzertsäle zu holen.
Ja.
Weg von westeuropäischer, akademischer, musikalischer Schulung hin zum Volk. Und das hat keiner so gekonnt und beherrscht wie Mussorgsky.
Ja.
Also niemand hat solche direkten, ehrlichen, unverblümten, schockierenden Melodien rausgehämmert, also so filterlos, ja.
Mhm.
Und das, was ich dir mitgebracht habe, das sind die Lieder und Tänze des Todes.
Mhm.
Das erste ist ein Wiegenlied, eine Berceuse. wimmerndes Stöhnen, das Kind liegt im Fieber, einsam die Mutter noch wacht, sachte verglimmt schon das Licht immer trüber, bald ist vorüber die Nacht, da in des Morgenscheins dämmerndem Grauen pocht an die Türe der Tod. Hier muss der Sänger den Erzähler geben. Und dann gibt es einen Dialog zwischen der verzweifelten Mutter,
die das Kind festhält und nicht loslassen will,
weil sie ja merkt, dass der Tod da ist und dass er das Kind haben will. Und sie weint und der Tod ist ganz ruhig und sagt zu dem Mütterchen: Mütterchen, ich kann das Kind viel besser in den Schlaf wiegen als du. Du siehst selber total müde aus. Beruhig dich mal, geh mal schlafen. Und für die Mama wiegt er das Kind in den Schlaf. Im zweiten Stück ist ein kleines Liebeslied, eine Serenade, eine nächtliche. Ist ein junges Mädchen, 13, 14, 15, die sich sehr nach der Liebe gesehnt hat.
Ein schwer krankes Mädchen.
Schwindsucht.
Ja.
Und der Tod kommt als junger Liebhaber, als Prinz und Ritter.
Gibt ihr das, was sie nicht hatte, was sie nicht haben konnte. Was sie
macht
nicht
ihr
haben.
Komplimente.
Tanzt mit ihr.
Das ist mehr so ein Kuscheldance. Das Schöne ist in dem Stück, wir hören ihr Herz so schlagen. Das macht immer die Pauke.
Und das endet?
Abrupt, ja. In der Umarmung hört irgendwann die Pauke auf. Im dritten Stück ist ein Bauer unterwegs. Der war in der Schenke, in der Kneipe. Es ist mitten im Winter.
Er ist hagelvoll.
Sternhagelvoll und findet den Weg nach Hause nicht mehr.
Ja.
Und es schneit, er gerät in einen Sturm und der Tod beginnt mit ihm zu tanzen. Kamst wohl mein Bäuerlein aus der Schenke, trankst dir ein Räuschlein dort an, ich denke. Es ist so schön.
Und dann das Bäuerlein legt sich hin.
Der Schneesturm deckt es zu.
Der Tod deckt es mit Schnee zu.
Ja, und macht ihm warme Gedanken dabei. Ja. Vom Sommer, von Frühling, dem Frühling.
Blauer Himmel.
Vöglein, Lämmlein.
Und im vierten?
Dem vierten Satz, das ist der brutalste von allen. Sein Feld nach einer Schlacht und überall sind die Toten verteilt. Und der Tod kommt und sammelt sie alle ein zu einem großen Regiment, zu seiner Armee.
Weil er ist einfach der Sieger, der alleinige Sieger.
Und das ist so eine stolze Melodie, mit der das Ganze endet.
Das hat schon was von diesen Heldenliedern, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Helden-Epen.
Aber es ist halt das Gegenteil. Es ist das Unpatriotischste, was man sich vorstellen kann. Ja. Und es ist so ergreifend. Es gibt vielleicht irgendwie 2, 3 Hände voll Werke von Mussorgsky. Es gibt nicht viel. Aber das, was es gibt, das geht mir immer unter die Haut.
Das war prima.
Schön.
Schön. Finde ich auch. Nichts mehr hinzuzufügen. Weitere Episoden aus Klassik Drastisch finden Sie im Übrigen auch in unserem Echtzeit-Serien-Podcast und auf deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.